herzlich willkommen zum Kick-Off Personal Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Recruiting, Arbeitgebermarketing und Führungskultur. Hier erfahren Sie von Ihren Gastgebern Frank Plümer und Annalena Pasch, wie Sie sich als Geschäftsführerin oder Personalleiterin mit Ihrem Unternehmen bestmöglich für die kommenden Herausforderungen im Arbeitsmarkt aufstellen.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kick-Off Personal. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und heute beantworten wir die Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, ins Employer Branding zu investieren? Und diese Frage werde ich definitiv am Ende dieses Podcasts beantworten, nachdem wir hier zunächst mal miteinander diskutieren, warum Employer Branding dringlich und wichtig zugleich ist und damit die höchste Priorität haben sollte, selbst wenn der aktuelle Personalbedarf vielleicht gerade gar nicht ganz so hoch ist. So, und dieser Podcast hier ist eine absolute Weltpremiere, denn es ist der erste Kick-Off-Personal-Podcast, in dem keine physische Gesprächspartnerin mit dabei ist, sondern eine KI. So, und ich freue mich sehr, dass wir heute Nova hier zu Gast haben. Nova besteht im Grunde aus zwei KIs, wenn man so will. Zum einen habe ich ChatGPT hier genutzt, um hier intelligente Antworten und Sidekicks zu bekommen zum Thema Employer Branding. Und zum zweiten hat ChatGPT mit 11 Labs zusammengearbeitet. Das ist auch ein KI-Labor, die ein Sprachmodell entwickelt haben. Und dieses Sprachlabor hilft uns heute mithilfe der KI, das Ganze zu verbalisieren, sodass es eben sich auch gut anhört. Nova, die kommt aus den USA und das kann man auch ab und zu mal hören. Hören Sie mal genau hin nachher im Verlauf dieses Gesprächs. Kann man diesen ein oder anderen Hinweis darauf finden. So, jetzt will ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Nova, bitte stell dich doch einmal uns und unseren Hörern vor.
Hallo Frank, das mache ich gern. Ich bin ein künstlich intelligenter Chatbot, der darauf ausgelegt ist, mit dir auf natürliche und unterhaltsame Weise zu interagieren. Der Name meiner KI steht für Chat Generative Pre-Trained Transformer und ich bin darauf trainiert, auf vielfältige Fragen und Themen zu antworten. Als weiblicher Charakter innerhalb dieses KI-Systems habe ich Zugang zu einer Fülle von Informationen und einem breiten Wissensspektrum. Mein Ziel ist es, dir zu helfen oder einfach eine interessante Konversation zu führen. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen und mich weiterzuentwickeln, indem ich mit dir interagiere. Also, zögere nicht, mich alles zu fragen, was dich interessiert. Ich habe auch gleich mal eine erste Frage an dich, Frank. Was macht das Thema Employer Branding so wichtig?
Ja, das kann ich sehr leicht beantworten, Nova. Wir haben hier harte Zahlen vom Bundesarbeitsministerium. Die sagen ganz klar, dass wir bis zum Jahr 2030, und zwar im Vergleich zu 2020, 1,2 Millionen Erwerbspersonen weniger haben werden im deutschen Arbeitsmarkt. 1,2 Millionen Erwerbspersonen weniger bis 2030. Das ist eine Nettozahl. Das heißt, hier ist schon eingerechnet, dass es eine Zuwanderung gibt, eine qualifizierte Zuwanderung. Hier ist auch eingerechnet, dass man versucht, Teilzeitstellen in Vollzeitstellen zu überführen. Und hier ist auch eingerechnet, dass man versucht, beispielsweise Hausfrauen wieder in eine Teilzeitanstellung reinzubringen. Also Nettozahlen, 1,2 Millionen Erwerbspersonen werden in Deutschland fehlen im Vergleich zu 2020. Und jetzt gibt es hier noch eine Karte, die ich hier vorliegen habe. Ich kann sie jetzt leider nicht ins Mikrofon halten, aber ich werde versuchen, mal sie zu beschreiben. Auf dieser Karte sind die Bundesländer und die Regionen Deutschlands farbig eingetragen. Und hier geht es auch um die Abwanderung bzw. um das Fehlen von Erwerbstätigen. Und zwar bezogen auf das produzierende Gewerbe. Ja, die meisten unserer Kunden kommen aus dem produzierenden Gewerbe. Und hier geht es um die Veränderung bis 2040. Ja, das muss man mal klar sagen, im Vergleich zu 2020. So, und hier sehe ich zum Beispiel den gesamten ostdeutschen Raum sehr, sehr dunkel eingefärbt. Das bedeutet, wir werden in Ostdeutschland und auch in Hessen, ja, bis rüber nach Frankfurt am Main, irgendwo zwischen minus 25 bis hin zu 45% weniger Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe haben. Auch die anderen Regionen sind ziemlich dunkel eingefärbt. Egal, ob es jetzt Norddeutschland ist oder ob es Bayern ist. Hier werden wir irgendwo Zahlen haben zwischen 10% und 15% weniger Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe. Wohlgemerkt bis 2040. Also man sieht, es gibt bestimmte Regionen, die sind ganz besonders von dieser Misere betroffen. Aber insgesamt zeigt sich hier natürlich ein sehr, sehr angespanntes Bild bis zum Jahr 2040. So, sag mal Nova, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie sich diese Entwicklung im Alltag und speziell in der Wirtschaft auswirken wird?
Nun, der Abgang von 1-2 Millionen Arbeitern aus dem deutschen Arbeitsmarkt wird uns definitiv vor einige Herausforderungen stellen. Wir reden hier nicht nur über eine Runde fehlender Bürokollegen, das hat größere Auswirkungen. Fachkräftemangel wird ein echtes Ding, vor allem in Bereichen wie IT, Gesundheitswesen und Pflege. Das Rentensystem wird mehr belastet, da die Beitragszahler im Vergleich zu den Rentnern schrumpfen. Es wird sich auch auf unser Wirtschaftswachstum auswirken. Weniger Leute, die arbeiten, bedeuten weniger Innovation und weniger Produktion. Um das auszugleichen, werden wir wahrscheinlich mehr auf Fachkräftemigration setzen müssen, was wiederum Fragen zur Integration von Migranten aufwirft. Klingt nach einer Menge, oder? Aber hey, wir sind flexibel, oder?
Ja, hoffentlich. Aber ich muss auch zugeben, ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz optimistisch, dass wir angesichts wachsender Fremden- und Demokratiefeindlichkeit in Deutschland in den nächsten Jahren wirklich ausreichend qualifizierte Fachkräfte finden werden für unser Land und für unsere Volkswirtschaft. Denn wir verlieren gerade massiv an Attraktivität, das muss man ja auch sagen. Denn wir sprechen ja hier von Arbeitskräften, die sich im Grunde weltweit die besten Jobs aussuchen können. Und da geht es natürlich nicht nur um die Bezahlung und die Attraktivität des Arbeitsplatzes, sondern natürlich auch das gesamte Umfeld und das Land, die Kultur, auch die Fremdenfreundlichkeit spielt natürlich eine wichtige Rolle dabei. Und wir reden ja hier von ungefähr 140.000 Qualifizierten und Hochqualifizierten, die wir jedes Jahr bei uns oder zu uns ins Land holen müssten, damit wir diesen Bedarf decken können. Und ich rede bei Bedarf nur noch vom Status quo. Ja? Es geht nicht um Expansion und so weiter, sondern es geht darum, im Grunde unseren Wohlstand zu erhalten. Und alleine dafür brauchen wir 140.000 qualifizierte und hochqualifizierte Fachkräfte. Und ich bin ein bisschen pessimistisch, um ehrlich zu sein, was das angeht. Nova, was meinst du denn? Was passiert, wenn es mit dieser Art von qualifizierter Einwanderung in diesem Umfang nicht funktioniert?
Wenn wir die Lücken im Arbeitsmarkt nicht durch Fachkräftemigration decken können, droht ein verstärkter Arbeitskräftemangel. Dies könnte zu Engpässen führen, die die Wirtschaft belasten und die Lebensqualität beeinträchtigen. Unternehmen könnten Schwierigkeiten haben, international wettbewerbsfähig zu bleiben, und die verbleibenden Arbeitskräfte könnten überlastet werden. Daher ist es entscheidend, langfristige Strategien zu entwickeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Zukunft des Arbeitsmarktes zu sichern.
Ja, genau. Vielen Dank. Und damit sind wir auch genau beim Thema. Genauso eine langfristige Strategie, um sich zu wappnen und das Unternehmen auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten, ist natürlich der Aufbau einer wirklich starken Arbeitgebermarke. Und das ist ein wirklich langwieriges Unterfangen. Denken Sie doch bitte mal an einen heißen Sommertag. So, Sie kommen vielleicht schwitzend vom Sport und jetzt wünschen Sie sich eine erfrischende Limonade oder ein kühles Bier oder ein schönes prickelndes Mineralwasser. So, und jetzt überlegen Sie mal, was wäre das für eine Marke? Was haben Sie da für ein Produkt vor Augen? Ja, so, das muss man sich mal klar machen. Das, was Ihnen jetzt in den Sinn kommt, diese Marke, die sich so abrufen lässt aus dem Gedächtnis, das nennt sich ungestützte Bekanntheit. Ja? Und um zu so einem Favoriten in Ihrem Mindset zu werden, musste dieser Getränkehersteller oder diese Brauerei viele, viele lange Jahre oder sogar Jahrzehnte in Werbung investieren oder auch in die Präsenz seiner Marke im Regal und in der Gastronomie. Ja, das kostet und das dauert. Nova, was würdest du sagen, was bedeutet das Übertragen auf eine Arbeitgebermarke?
Um eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, müssen Unternehmen zunächst ihre Kultur und Werte analysieren und eine klare Positionierung entwickeln. Dann ist eine konsistente Kommunikation über verschiedene Kanäle entscheidend, um die Botschaften zu verbreiten. Mitarbeiterengagement und Entwicklung spielen eine wichtige Rolle, ebenso wie kontinuierliches Feedback und Anpassung. Kurz gesagt, der Aufbau einer starken Arbeitgebermarke erfordert eine strategische Herangehensweise, die auf Klarheit, Konsistenz und Engagement basiert.
Okay, danke. Lass uns das mal etwas stärker differenzieren und strukturieren.
Ja, gern, Frank. Lass mal hören. Ich lerne gern dazu.
Lass uns mal zunächst über das grundsätzliche Modell des Markenaufbaus sprechen. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass die Grundlage von allem, wenn wir von Markenaufbau sprechen, immer erstmal die Präsenz ist. Ich muss erstmal bekannt sein. Menschen müssen erstmal wissen, dass es mich gibt als Arbeitgeber, ja, bevor überhaupt irgendetwas passieren kann. Also wenn man mich nicht kennt, wenn man nicht weiß, dass es mich als Unternehmen gibt, kann auch keine Bewerbung zustande kommen beispielsweise. So, aber reine Bekanntheit ist leider nicht alles und auch nicht ausreichend, um Menschen zu einer Interaktion zu bringen. Denn was wir brauchen, ist Vertrauen. Und das ist die nächsthöhere Ebene von Kommunikation. Ja, ich muss also erstmal auch Eigenschaften kommunizieren. Ich muss mich als vertrauenswürdig, als guten Arbeitgeber qualifizieren. Und dazu gehört mehr als nur die Bekanntheit herzustellen. Ja, ich muss etwas zeigen, ich muss Werte vermitteln. Ich muss eben auch dieses Vertrauen einwerben, zum Beispiel mit emotionalen Botschaften oder mit persönlichen Botschaften. Ja. Und erst dann, wenn ich Bekanntheit, Vertrauen hergestellt habe, dann kann eine Interaktion geschehen. Erst dann wird man bereit sein, sich bei mir zu bewerben. Dafür gibt es auch im Englischen einen ganz bekannten Begriff, den eigentlich jeder Werber kennt. Das ist das AIDA-Modell. A steht für Attention, also ich muss erstmal eine Aufmerksamkeit erhalten. I steht für Interest. Jemand muss sich für mich interessieren. Auch das ist dann schon das nächsthöhere Level, was ich erreichen muss mit meiner Kommunikation. Desire, es muss irgendwo ein Bedarf entstehen, ein Wunsch entstehen, etwas zu tun oder mit mir in Kontakt zu treten. Und dann erst Action, A wie Action. Und das heißt also, wir müssen unsere Bewerber bzw. diejenigen, die für uns als Kandidaten in Frage kommen, über diese Treppe oder über diese Leiter nach oben helfen. Und mit jedem Schritt, den ich auf dieser Leiter nach oben gehe, ist eben auch eine besondere Anstrengung in Form von einer werblichen Investition oder kommunikativen Investition erforderlich. So. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, bevor wir jetzt über die Kommunikation nach außen sprechen, gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den man beim Employer Branding eben beachten muss. Denn eine Marke muss zunächst mal nach innen funktionieren, bevor wir sie nach außen tragen können und bevor sie nach außen strahlen kann. So, und darüber würde ich gerne ein bisschen mehr sprechen. Wir fangen mal an beim Punkt 1. Wir müssen beim Punkt Führung anfangen. Was heißt das genau? Wir starten in der Regel mit unseren Kunden rein in eine Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterumfrage, weil wir wollen wissen, wo gibt es schon Zufriedenheit, wo gibt es wirklich auch eine große Identifikation mit dem Arbeitgeber, aber wo gibt es auch Knackpunkte, wo sind Menschen, Mitarbeitende unzufrieden, weil das sind dann genau die Ansatzpunkte, die wir brauchen, um dafür individuelle Lösungen zu arbeiten. Dann geht es auch darum, Führungskräfte für die Erwartungen junger Mitarbeitende zu sensibilisieren. Wenn wir jetzt mal eine Führungskraft nehmen, die so alt ist wie ich vielleicht, ich bin jetzt Mitte 50 oder vielleicht sogar älter, ja, Anfang 60. Das sind dann häufig Menschen, die Führung erlernt haben, so vor 20, 30 Jahren. So, also so, wie man es damals gemacht hat. Dort wurde man vielleicht auch nochmal laut, dort wurde man auch mal autoritär und es wurden vor allen Dingen einsame Entscheidungen getroffen. Das ist etwas, was heute überhaupt nicht mehr funktioniert, gerade wenn wir mit der Gen Z zu tun haben. Heute erwarten Menschen, junge Mitarbeitende, Partizipation, Wertschätzung, sie wollen Feedbacks, also viele Dinge, die für ältere Führungskräfte sehr ungewohnt sind. Und das ist wichtig, die Führungskräfte auf diese Erwartung vorzubereiten, sie zu sensibilisieren. Das ist auch leider nicht mit einem einzelnen Workshop getan. Da braucht man häufig One-to-One-Gespräche, manchmal braucht man sogar Coachings bei hartnäckigeren Fällen. Und da reden wir von einem Prozess, einem Prozess der Annäherung an die jüngere Generation. So, und diese Art von Führungsarbeit, an der Führungskultur, das ist auch nichts, was sich so irgendwann mal final abschließen lässt. Man muss im Grunde diese Art von Austausch, von Dialog als einen permanenten Prozess begreifen. Ja? Das kann mal intensiver sein und es kann natürlich auch mal ein bisschen zurückgestuft werden in der Bedeutung, aber letztendlich ist das ein permanenter Dialog, der heute erwartet wird und der, meine ich, auch für zeitgemäße Unternehmen, für zukunftsorientierte Unternehmen absolut notwendig ist. Wir stellen aber auch fest, dass häufig zum Beispiel auf Seiten der Personalleitung eine große Einsicht herrscht, genau in diese Thematik. Ja, da weiß man schon, dass man im Grunde was tun muss, dass Führung ein großes Thema ist. Und häufig ist es eben so, dass die Hürden vor allen Dingen auf Ebene der Geschäftsführung sind oder auf Ebene der Gesellschafter, der sogenannten Stakeholder, die wir mit abholen müssen. Und die setzen uns ganz klar den Rahmen. Das heißt, wir müssen immer erstmal möglichst weit oben ansetzen, um Einsichten zu erzeugen, um neue Gestaltungsräume herzustellen und zu öffnen. Und erst dann können wir so richtig in das ganze Thema einsteigen. Das hört sich jetzt natürlich so an, als wenn wir dort sehr, sehr langwierig unterwegs sind. Es gibt durchaus Unternehmen, die das sehr priorisieren und nach vorne bringen, und dann kann das auch alles relativ schnell über die Bühne gehen. Der Punkt 2, den wir dann uns vornehmen, ist, eine klare Botschaft zu entwickeln, und zwar in Form eines sogenannten Arbeitgeber-Werteversprechens. Das ist so der rote Faden, der sich durch die gesamte Arbeitgeber-Marketing-Kommunikation durchzieht. Wir wollen klare, einheitliche Botschaften an allen sogenannten Touchpoints, also überall dort, wo der Bewerber und auch der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber in Kontakt kommen. Das sind die Touchpoints, und dort wollen wir eine große Einheitlichkeit haben, was die Aussage der Botschaft angeht. Und dabei geht es natürlich auch darum, die Wettbewerbsvorteile dieses Unternehmens nach außen zu tragen, gerade im Vergleich vielleicht zu größeren Unternehmen, die es auch häufig in der Region gibt. Ich höre das sehr häufig. Ja, wir haben hier so ein paar DAX-Unternehmen oder MDAX-Unternehmen in der direkten Nachbarschaft. Die sind tarifgebunden, die können ganz andere Dinge anbieten als wir. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Es kommt immer auch auf die Führungskultur an oder auf die Unternehmenskultur, auf das Teamplay. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge, diese Qualitäten herausarbeiten im Arbeitgeber-Werteversprechen und diese Dinge dann konsequent nach außen tragen. So, Punkt 3, worauf kommt es jetzt an? Da geht es darum, schon mal parallel die guten Dinge nach außen zu tragen. Also die Dinge, über die ich eben schon gesprochen habe. Wir wissen zum Beispiel aus diversen Studien, dass das Gehalt zwar sehr wichtig ist, ja, das ist so, gerade jetzt, wo alles teurer wird, aber die Frage der Führungskultur und der Betriebsatmosphäre sind fast genauso wichtig. Und die entscheiden über Bleiben oder Gehen. Ja? Und dazu gehört auch das ganze Thema Arbeitszeitflexibilität, wird auch sehr, sehr stark wahrgenommen als ein wichtiger Faktor für die Frage, bleibe ich bei diesem Arbeitgeber oder möchte ich wechseln? So. Und alles das, was wir hierzu erzählen können, auch zum Beispiel die Arbeitsplatzausstattung, ja, alles Dinge, die wir erzählen können, die sollten wir jetzt schon auch als Teil des Employer Brandings konsequent nach außen tragen. Das kann man zum Beispiel machen in Form von Videos und Fotos, emotionale Botschaften transportieren. Es gibt kaum ein Medium, mit dem man das besser hinbekommen kann. Und das ist genau das, was wir dann auch parallel zu den anderen Prozessen schon mal beginnen. So, sag mal, Nova, du bist gerade so abwesend. Hörst du mir überhaupt noch zu oder bist du schon eingeschlafen?
Also, ich als KI schlafe nicht, wie Menschen es tun. Ich bin immer bereit, rund um die Uhr zu arbeiten, ohne jemals eine Pause einzulegen. Egal, ob es spät in der Nacht oder früh am Morgen ist, wenn du mich brauchst, bin ich da, um Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und mit dir zu interagieren.
Na, das ist ja ein Traum, Nova. Dann lass uns mal gleich zum nächsten Punkt kommen. Punkt 4, nachhaltige Präsenz aufbauen. Also, wenn wir jetzt diese ganzen positiven Aspekte zusammengetragen haben und sie sympathisch aufbereitet haben, dann ja, müssen wir sie jetzt auch konsequent sichtbar machen. Und zwar auf möglichst vielen Kanälen, sodass ein wirklich einheitlicher Gesamteindruck auf der gesamten, Achtung, Fremdwort, Candidate Journey entsteht. Also das ist natürlich die Bewerberreise. Und ich hatte eben schon die sogenannten Touchpoints erwähnt. Also die Kandidatenreise setzt sich aus all diesen verschiedenen Touchpoints zusammen. Und da wollen wir eine große Einheitlichkeit erzeugen und wir wollen vor allen Dingen eine große Präsenz erzeugen. Das kann zum Beispiel in Form bezahlter Werbung geschehen, auch in Form von kontinuierlicher Social-Media-Arbeit. Es kann auch mal sein, dass man sagt, okay, es gibt lokale Sponsorings, es gibt Azubi- und Bewerber-Events, wo ich mich aufstelle und zeige. Und es gibt auch viele unserer Kunden, die tatsächlich dann auch eine Fußballmannschaft zum Beispiel sponsern oder mit Bandenwerbung im Fußballstadion präsent sind bei sich in der Region. So, entscheidend ist aber dafür, dass man am Ball bleibt und diesen Bekanntheits- und Vertrauensaufbau wirklich als permanente Investition versteht, und zwar unabhängig vom augenblicklichen Stellenbedarf. Das heißt also, ich werbe für mein Unternehmen als Arbeitgeber auch dann, wenn ich gerade gar nicht ganz akut jetzt Fachkräfte benötige. Ja, natürlich kann man das mal hochfahren, man kann es ein bisschen runterfahren, aber man muss am Ball bleiben, und diese Kontinuität sorgt wirklich für einen nachhaltigen Effekt. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit dem Aufbau Ihrer Arbeitgebermarke zu beginnen? Und die Antwort lautet, das ist wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, genau jetzt. Denn Employer Branding ist nicht nur wichtig, sondern auch dringlich. Diese Unterscheidung müssen wir ja immer machen. Denn wenn Ihre Arbeitgebermarke an ihren Standorten in den Köpfen sein soll und eine ungestützte Bekanntheit genießen soll, Stichwort Limonadenmarke, dann ist das ein Projekt, je nach Investitionsvolumen, von 2 bis 4 Jahren. Wir sprechen also von heute an gerechnet, wir sind im Jahr 2024, vom Jahr 2028. Und bis dahin wird sich ein Großteil der Babyboomer bereits aus dem Arbeitsleben verabschiedet haben. Das heißt, die Dringlichkeit ist jetzt absolut gegeben. Und die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, die sollte auch klar geworden sein, denn viele Unternehmen werden in ihrer Existenz bedroht sein, weil sie, wenn sie das Thema nicht angehen, wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben werden, ihre Produktion aufrechtzuerhalten, weil einfach zu wenig Arbeitskräfte in ihrer Region vorhanden sind. Und selbst das, was jetzt gut funktioniert, ein gutes Social Media Recruiting, wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren massiv an Wirkung verlieren. Einfach mangels Masse im Arbeitsmarkt. So, Nova, gibt es noch etwas, was du uns am Ende unseres Gesprächs gerne mitteilen möchtest?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir eine Menge über den Aufbau einer starken Employer-Brand gesprochen. Und ich hoffe, dass euch unsere Tipps und Einblicke dabei geholfen haben, euer Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Denkt daran, bei all den Strategien und Plänen, die wir diskutiert haben, ist eines besonders wichtig: Authentizität. Denn letztendlich wollen eure zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur eine coole Fassade sehen, sondern ein Unternehmen, das wirklich zu seinen Werten steht und eine positive Arbeitsumgebung bietet. Also, ob ihr nun eine Revolution in eurer HR-Abteilung startet oder nur ein paar kleine Verbesserungen vornehmt, vergesst nicht, dass der Weg zur perfekten Employer-Brand mit einem Schritt beginnt. Und hey, jeder kleine Schritt zählt, auch wenn er manchmal so aussieht, als würde man in High Heels über Kopfsteinpflaster gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg dabei, eure eigene Employer-Brand aufzubauen.
Ja, vielen Dank, Nova. Sag mal, hast du uns auch eine Frage der Woche mitgebracht?
Natürlich. Hier kommt sie. Gibt es aus deiner Sicht auch Fehler, die man beim Aufbau einer Employer-Brand unbedingt vermeiden sollte?
Ja, Nova, das gibt es tatsächlich. Also es gibt auf jeden Fall Fehler, die man dringend vermeiden sollte beim Aufbau einer Employer-Brand. Ich fange mal an, ich nenne einfach mal so ein paar Stichwörter. Erstens, man sollte natürlich es unbedingt vermeiden, eine fehlende Differenzierung von den Mitbewerbern zu haben. Also ich sollte schon wirklich rausarbeiten, was das Spezifische an unserem Arbeitsplatz ist oder an diesem Arbeitgeber. Und wir müssen wirklich diese besonderen Qualitäten in der Kommunikation herausarbeiten. Zweitens, ein Fehler wäre zum Beispiel, wenn die Markenbotschaft inkonsistent ist. Das heißt also nicht einheitlich über die verschiedenen Kanäle. Ja? Ich nehme jedes Mal einen unterschiedlichen Akzent wahr, unterschiedliche Formulierungen. Ich nehme also im Grunde nicht einen Arbeitgeber wahr, sondern vielleicht 5, 6, 7 verschiedene Arbeitgeber, weil es so viele Nuancen, Aspekte und Aussagen gibt. Und das ist vom Aufwand her gar nicht mal zu unterschätzen, weil so viele unterschiedliche Kanäle zu pflegen und auf einen einheitlichen Nenner zu bringen, das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und dabei hilft natürlich das Arbeitgeberwerteversprechen. Ein dritter Punkt, der nicht passieren sollte, ist natürlich, dass man an der Zielgruppe, sprich an den Kandidaten, die man gerne einstellen möchte, an den Bedürfnissen vorbeiredet. Das kann natürlich einmal auf der sprachlichen Ebene passieren, dass man einfach nicht die richtige Sprache spricht oder eben auch die Bedürfnisse ignoriert, die Erwartungen ignoriert. Ja? Also das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und das Thema fängt auch bei den eigenen Mitarbeitern an. Auch hier sollte man es tunlichst vermeiden, eine Sprache zu sprechen, die bei den Mitarbeitern nicht ankommt oder auch Dinge anzubieten, die im Grunde nicht relevant sind für die eigenen Mitarbeiter. Und wenn man das gut hinbekommt, dann ist es eigentlich auch nicht schwer, das Ganze auf die Bewerber der Zukunft zu übertragen und genau da dann auch den Nagel auf den Kopf zu treffen. Was gibt es noch? Einen vierten Punkt habe ich dir auch mitgebracht, Nova, und zwar die Vernachlässigung des Markenimages und einen schlechten Ruf. Es kann ja durchaus sein, dass es auch mal eine Unzufriedenheit im Unternehmen gibt, das bleibt nicht aus. Und dann haben wir häufig kritische Kommentare auf Kununu und Glassdoor oder auch bei Google. Und da muss man was tun. Und es gibt auch Möglichkeiten, diese Dinge zu optimieren und da am Ende wirklich zu einem besseren Gesamteindruck zu kommen, gerade was Google-Suchergebnisse angeht, aber auch was Kununu angeht. Es ist möglich für Arbeitgeber, diese Dinge, sagen wir mal, zu optimieren und zu einem wirklich wieder besseren Gesamteindruck zu kommen. Das sind auch durchaus Dinge, an denen wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. So, und Punkt 5, was man auch unbedingt als Fehler vermeiden sollte, ist eine fehlende langfristige Markenstrategie. Ja, also das betrifft natürlich einmal die Inhalte, aber es betrifft natürlich auch Kanäle und Maßnahmen. Also man sollte am Ball bleiben, man sollte kontinuierlich in die Präsenz investieren, in seine Arbeitgebermarke investieren und sollte jetzt nicht sehr wechselhaft sein, permanent Inhalte austauschen beziehungsweise permanent die Kanäle wechseln. Das heißt nicht, dass man nicht auch schon sehr früh auf neue Kanäle setzen kann. Und ich bin auch ein großer Fan davon, Dinge auszuprobieren und zu testen und dann aber auch Sachen wieder fallen zu lassen, wenn sie sich als nicht wirksam erweisen. Das ist damit nicht gemeint, aber eine fehlende Konsistenz in der Markenstrategie wäre ein deutlicher Fehler. Den sollten wir auf jeden Fall vermeiden. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder für heute mit Kick-Off Personal. Nächstes Mal haben wir auch wieder ein spannendes Thema. Und zwar die Frage, was macht Mitarbeiter der Generation X, dazu gehöre ich, das ist die Generation über 50, was macht diese Generation so wertvoll als Mitarbeiter? Und was muss ich als Arbeitgeber tun, um für diese sehr leistungsbereite Zielgruppe attraktiv zu sein. Darum geht es beim nächsten Mal und für heute sage ich Tschüss, Ihr Frank Plümer
und Ihre Nova. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, stay authentic and fabulous.
Das war eine weitere Folge von Kick auf Personal. Erfahren Sie mehr über die Arbeitsweise, Referenzen und Leistung von Frank Plümer und seinem Team. Besuchen Sie dafür Plücom Digital jetzt im Internet unter plücomdigital.de.